Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaltet. Wir reden heute mit Vitali über das Thema Self-Care. Das war schon den ganzen Monat Thema bei uns im Podcast. Und heute beantworten wir erstens eure Fragen und zweitens unterhalten wir uns noch über das Thema, beziehungsweise werden wir auch Reaktionen, die wir auf die Folgen bekommen haben, auch noch mitteilen. Vitali, schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's?
Ja, sehr gut. Freue mich auf jeden Fall auf den Live-Podcast. Ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas über Instagram mache. Deswegen kenne ich mich da technisch auch nicht so gut aus, um dir jetzt wirklich helfen zu können. Aber wenn es für alle anderen funktioniert, ist ja gut.
Wenn Sie uns beide sehen, dann ist ja das, was wir wollten, auch erfolgreich gewesen. Wir hatten im letzten Monat, warst du zu Gast zum Thema Self-Care. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Es gab sehr viele Abrufe, sehr viele Leute, denen es wirklich auch gefallen hat. Und jetzt nutzen wir natürlich heute nochmal diesen Live-Podcast für eine Rückschau, beziehungsweise auch vielleicht nochmal die einzelnen Themen so ein bisschen zu besprechen, beziehungsweise auch für Fragen, die vielleicht aus dem Auditorium kommen, zur Verfügung zu stehen. Oder du vor allem. Also sind ja Themen, die du dann bearbeitest und ich habe da mit nur sekundär zu tun.
Wir haben uns da ganz gut ergänzt, finde ich.
Das, genau. Also ich glaube, es waren auch sehr spannende und unterhaltsame Folgen, die wir da fabriziert haben. Aber kommen wir mal zurück. Ich habe nämlich auch Rückmeldung bekommen und eine E-Mail, die wollte ich gerne nochmal mit dir besprechen. Da ging es nämlich um ein Thema, also was wir besprochen hatten. Genau, und die würde ich halt gerne natürlich anonymisiert nochmal vortragen. Und zwar schreibt der Kollege, vielen Dank für das Thema, dass ich in gut 20 Jahren Tätigkeit leider immer wieder habe beobachten müssen. Bei Kolleginnen und wohl auch bei mir selbst. Zu viele Kolleginnen habe ich schon nach langer Phase der Selbstausbeutung darin verschwinden sehen. Sie und ja Gast, da meint er uns beide, führen nur eher weiche Indizien für ein beginnendes Burnout an. Zum Beispiel Persönlichkeitsveränderungen, depressive Symptomatiken. Ich würde das aus der Praxis ergänzen um, in Klammern, knallharte Symptome, Beschwerden der Betreuten und des Umfeldes, gerichtliche Mahnungen, Zwangsgeldandrohungen und dergleichen bis hin zur Entlassung aus dem Amt von außen. Einhergehend mit mehr oder weniger lautstark geäußertem, aber tendenziell überreagierendem Frust der jeweiligen Kolleginnen über gerichtliche oder behördliche Pingeligkeiten. Allerhöchste Zeit für Self-Care, schreibt er. Also ich muss ihm da auch recht geben. Wir hatten halt wirklich diese weichen Faktoren und so richtig haben wir uns nicht über diese harten Symptome unterhalten. Und vielleicht auch so die erste Frage an dich, die harten Faktoren, die er anspricht. Also ist dir aus deiner Praxis, beziehungsweise ist dir das schon untergekommen, beziehungsweise wo ist dir das vielleicht aufgefallen? Also welche harten Faktoren sind dir da aufgefallen? Oder fallen dir da ein?
Ja, also auf jeden Fall, klar. Wir hatten ja so ein bisschen tendenziell darüber gesprochen, wie man so eine Burnout-Symptomatik frühzeitig, rechtzeitig erkennt, dass man noch intervenieren kann. Na, und da geht es tendenziell mehr um die weichen Faktoren, auf die man achten sollte. Aber zunehmend, wenn man da eben nicht irgendwie gegensteuert, wären es natürlich auch immer härtere Faktoren. Da hat der Kollege, der geschrieben hat, natürlich völlig recht. Und das ist ja dieser Teufelskreis, in den man reingerät, dass einem das zunehmend dann wirklich immer mehr um die Ohren fliegt. Also so angefangen von Klassikern, dass man bestimmte Dinge dann einfach liegen lässt. Mails bleiben liegen, Anträge bleiben liegen. Ja, man verpasst irgendwelche Deadlines, die eigentlich wichtig wären. Und gerät dadurch in so einen Teufelskreis rein, weil das ist ja dann etwas, was einen dann auch noch mehr belastet, was einen noch mehr unter Druck setzt und was die Symptomatik natürlich dann nochmal verschärft. Ja, aber meine Erfahrung ist die, wenn man dann wirklich diese knallharten Faktoren dann auch schon von außen auch deutlich mitkriegt, also dass wirklich Deadlines nicht mehr eingehalten werden, dann wirklich irgendwelche Kündigungen stattfinden, weil man irgendwas verpeilt hat, dann ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn. Also dann ist es wirklich 5 vor 12, wenn nicht sogar schon 1 vor 12. Und das ist sogar schon Punkt, an dem wirklich gegensteuern auch wirklich schon sehr, sehr schwierig wird. Dann ist das Kind eigentlich schon mehr oder weniger in den Brunnen gefallen, wenn man so weit ist. Also dann muss man wirklich schon klare, harte Schritte einleiten. Ja, also deswegen habe ich mich ein bisschen auf die weichen Faktoren fokussiert, weil wenn es noch um die geht, kann man noch besser gegensteuern. Ja, aber natürlich ist es richtig, dass es zunehmend immer härtere Faktoren werden und dann wirklich auch zunehmend wirklich einem Sachen einfach wirklich um die Ohren fliegen. Ja.
Also an der Stelle, das ist nämlich die entscheidende Komponente und das, was wir auch angesprochen hatten in einem Fall, oder in einem Podcast war ja gerade das erste Jahr. Das erste Jahr als Betreuer ist das schwierigste Jahr, weil in der Regel Betreuungen aufgebaut werden. Das heißt, ich beginne, ich bekomme Betreuungen, damit es wirtschaftlich irgendwann funktioniert, brauche ich relativ schnell relativ viele Betreuungen. Also es ist nicht so wie später, wo man dann sagt, okay, wir tauschen vielleicht mal im Jahr 5 oder 10 aus, beziehungsweise sie sterben weg und dann gibt es halt neue Personen, die betreut werden, sondern am Anfang braucht man dann 20, 30, 35, 40 Personen oder Klienten, um ein wirtschaftliches Unternehmen daraus oder eine wirtschaftliche Selbstständigkeit daraus aufbauen zu lassen. Das Problem ist nur, dass natürlich zum Beginn einer Betreuung das natürlich ein enormer Arbeitsaufwand ist. Es ist alles neu, es müssen sich bei den Banken gemeldet werden. Also alle Dinge, die am Anfang denn da zu berücksichtigen sind, sind natürlich zu machen. Und wenn man das denn in einer Vielzahl macht, für 10, 15 Leute gleichzeitig, innerhalb eines Monats, innerhalb von 2 Monaten, kann es natürlich, also wird es Beschwerden geben, wird sich das Umfeld auf jeden Fall beschweren. Wer das nicht geschafft hat, solle bitte den ersten Stein werfen. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwas bei allen liegen geblieben ist. Also das weiß ich aus Erfahrung, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, dass es da auf jeden Fall Sachen gibt, die hinten runterfallen, wo man dann kürzer treten muss. Und natürlich auch das Gericht möchte dann immer wieder natürlich auch bei Laune gehalten werden. Und droht natürlich mit Zwangsgeldern, wenn Aufgaben nicht erfüllt werden. Und der Druck, und vielleicht kommen wir da nochmal zurück, der Druck, der natürlich dadurch denn entsteht, geht ja auch wieder auf die weichen Faktoren zurück. Also ich möchte jedenfalls sagen, man wird angespannter, man wird, man ist vielleicht nicht mehr so cool wie vorher, was jetzt in Richtung Persönlichkeitsveränderung dann geht. Genau, und es gab auch bei mir, so kann ich es ja auch sagen, auch die Phase, wo es einfach sehr, sehr viel war und in der Regel dann auch die Betreuungen oder die Betreuten sich dann in erster Linie dann an das Gericht beziehungsweise an die Betreuungsbehörde wenden. Und die Betreuungsbehörde nimmt dann zu Ihnen Kontakt auf. Und dann gibt es halt auch diese Auseinandersetzungen und diese Gespräche. Genau, also die Arten, Fakten oder Faktoren kommen dann auch dazu. Und das muss man jetzt bei unserer Betreuungsbehörde auch nochmal ganz klar und lobenswert sagen, diese Themen auch besprochen werden. Also funktioniert das auch? Haben Sie noch, also die Fragen habe ich auch noch bekommen, gibt es einen Ausgleich, die Möglichkeit, also ist es zu viel, beziehungsweise an welcher Stelle können wir helfen? Da wurde wirklich drauf eingegangen.
Ja, also vielleicht so, wenn ich kurz dazwischen gerätschen kann. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, aber das sind ja tatsächlich Sachen, die auf Selbstständigkeiten generell zutreffen. Ne? Also das geht ja Selbstständigen in anderen Berufszweigen auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Also wenn man damit anfängt, und ich habe ja selber vor mittlerweile 13 Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet, also ich kenne das natürlich auch, dann ist es zu Beginn natürlich so, dass die Arbeit irgendwo ineffizient ist. Ne? Also man muss sich viele Dinge erstmal erarbeiten. Da ist viel Aufbauarbeit nötig. Und man hat eben permanent das Gefühl, dass man sehr, sehr viel investieren muss, sehr viel arbeiten muss. Und das aber nur sehr, sehr, sehr langsam vorangeht. Ja, und da gibt es natürlich viele Menschen, die dann schnell das Gefühl haben, wenn ich jetzt mal so runterbreche, mein Stundenlohn, also halt wirklich gucke, wie viele Stunden muss ich eigentlich momentan investieren, ne, und was kommt dabei rum und das mal so ausrechne, erscheint das höchst ineffizient. Ne, und das kann natürlich schon auch ein unbefriedigendes Gefühl sein und man denkt sich, das kann ich nicht auf Dauer so machen. Ne, aber tatsächlich, das ist ja das Gute, gehört das auch so ein bisschen dazu. Und das ist dann schon auch eine Frage des eigenen Mindsets, dass man das auch radikal akzeptiert, dass diese Anfangsphase eben stressig, anstrengend ist und man da erstmal quasi in Vorleistung gehen muss und die Früchte quasi deutlich später in 2, 3, 4 Jahren dann erntet. Ne, aber das ist ja der Werdegang von Selbstständigen, den man relativ generalisieren kann, denke ich.
Genau, also deswegen an alle, und dafür machen wir jetzt, also ob live oder im Podcast, das wollen wir oder das will ich halt auch allen mitgeben, eine gewisse Unstrukturiertheit beziehungsweise ein gewisser Stapel, den man im Büro lässt, bevor man nach Hause geht, ist am Anfang sehr, sehr üblich und normal. Und man kann auch mit gutem Gewissens dann trotzdem das Wochenende einläuten, wenn man nicht alles bearbeitet hat. Einfach für das, also für das Selbstgefühl oder für das Gefühl, einfach gut zu sein, ist die Höhe des Stapels nicht entscheidend.
Ja, und ich kenne auch tatsächlich viele, die wirklich auch im ersten Jahr der Selbstständigkeit wirklich auch abgetaucht sind, gefühlt aus dem sozialen Leben. Ja, und die sind dann irgendwann wieder aufgetaucht nach 1, 2 Jahren und haben dann auch gesagt, oh, jetzt läuft das langsam, jetzt habe ich das im Griff, jetzt habe ich meine Routinen gefunden, ne, und jetzt kann ich mich endlich wieder auch anderen Lebensbereichen verstärkt widmen. Aber so gerade das erste Jahr ist das schon tatsächlich immer sehr kräftezehrend, aber eben auch zeitintensiv. Ja, und das ist, sollte man wirklich vom Mindset her als Invest in die Zukunft sehen, ne, und das auch ein Stück weit akzeptieren, dass es ein Stück dazugehört. Akzeptieren heißt aber natürlich jetzt nicht, in die totale Selbstausbeutung zu verfallen. Also natürlich, so wie du es gesagt hast, mit Grenzen. Ja, trotzdem mal ein Wochenende machen, trotzdem sich mal was gönnen. Ne, und auch akzeptieren, dass man eben vielleicht nicht alles perfekt schafft zu Beginn. Ne, aber ein Stück weit gehört das halt auch dazu.
Genau. Das kann ich nur so unterschreiben. Wir hatten uns, vielleicht kommen wir jetzt nochmal auf die Themen, so noch einen kleinen Durchflug durch den letzten Monat, hatten wir uns am Ende mit Zeitmanagement beschäftigt. Genau, und aus meiner Sicht eines der Kernelemente der Arbeit, weil man einfach gucken muss, wann schaffe ich was. Und wie viel kann ich überhaupt in einen Tag passen? Vielleicht nochmal an dich, Vita, die Frage, wie hältst du es mit dem Zeitmanagement? Bist du der Vorabendplaner oder der Wochenplaner, Monatsplaner?
Ja, ich versuche tatsächlich ziemlich viel zu planen und bei der Planung auch wirklich viel mit Priorisierung zu arbeiten. Weil, also das ist auch eine Erfahrung, die ich bei anderen auch schon häufig gemacht habe, dass die zwar so mit To-Do-Listen arbeiten, und To-Do-Listen sind auch schön und gut, da spricht natürlich nichts gegen, aber eine To-Do-Liste ist nur halb so viel wert ohne Priorisierung. Na, weil der typische Fehler ist, dass man auf der To-Do-Liste erstmal guckt, okay, was sind denn so kleine, einfache Aufgaben, wo ich schnell Erfolgserlebnisse habe, wo ich schnell irgendwie mein Häkchen machen kann. Ne, To-Do-Listen abhaken macht ja auch glücklich. Ne, und sich dann auf sowas fokussiert, aber die Kernaufgaben, die wirklich wichtig sind, die bleiben dann liegen. Ne, deswegen immer mit Priorisierung und halt wirklich die wichtigsten, schwierigsten, kompliziertesten Aufgaben wirklich festplanen. Also das hat sich bei mir persönlich auch sehr bewährt auf jeden Fall.
Und du bist also dann auch ein Freund von der Eat the Frog-Methode. Du isst den morgens zuerst?
Definitiv, definitiv. Also die Psychobilanz, wenn die fette Kröte am Abend immer noch da lauert, ist meist negativ. Also man kommt wirklich beschwingter und besser gelaunt durch den Tag, wenn man die Kröte möglichst frühzeitig, ob nur innerhalb des Tages oder innerhalb der Woche, aber schon mal schluckt.
Also wer nochmal wissen will, was das ist, einfach nochmal den Podcast zum Thema Zeitmanagement hören. Bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich auch die Tage eingeteilt habe, an denen ich etwas mache. Wie gesagt, heute Dienstag, heute ist auf jeden Fall immer Bürotag. Da fahre ich dann ins Büro, bespreche mich mit meinen Mitarbeitern. Und freitags ist in der Regel Psychiatrietag. Da fahre ich dann in die Psychiatrie und mache die Verfahrenspflegschaften. Montags, so war immer der Plan, geht es dann zu den Betreuten. Und Mittwoch, Donnerstag frei. Nee, nicht wirklich, aber da sind dann auch, sind meistens eher Aktentage, dass man dann ein bisschen über den Akten sitze oder halt ja, E-Mails das wird größtenteils in den Tagen vermehrt, nicht nur, aber vermehrt gemacht. Also gibt klare Strukturen dann auch, Hilfsprogramme gibt es dafür natürlich entsprechend auch, um es einfach auch zu unterstützen. Also Todoist, einige, die mich länger schon begleiten, wissen, dass ich mit diesem Tool arbeite, momentan allerdings nur noch für Telefonate. Das heißt, es werden dort Telefonate eingetragen und ich arbeite mit Outlook und stelle mir dort die Aufgaben dann entsprechend hin. Aber, und da sind wir schon beim nächsten oder mit in das nächste Thema hinein, erwische ich mich dann auch immer noch mal beim Prokrastinieren, dass ich die Sachen dann immer weiterschiebe. Und vielleicht, Vitali, für dich die Frage zum Thema Prokrastination. Ab wann ist es dann schädlich zu prokrastinieren? Wie oft sollte man etwas weiterschieben, bevor es pathologisch ist?
Naja, schädlich ist es ab dem Moment, wo es einem dann wirklich auch um die Ohren fliegt. Ne? Oder um die Ohren fliegen meint auch schon, wenn man sich selber dadurch dann irgendwann selber so unter Druck setzt, dass es richtig unangenehm wird. Ne? Und wenn man einfach merkt, ich tue mir damit selbst keinen Gefallen. Ne? Und da muss man halt auch ein Stück weit ehrlich zu sich selbst sein. Ne, wenn der Moment erreichbar ist, wo man merkt, ich tue mir damit selber keinen Gefallen, dann sollte man gegensteuern und versuchen, Strategien zu finden, auf jeden Fall. Ne, also ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, sind auch so auch Routinen, die man etabliert. Das finde ich tatsächlich auch sinnvoll und wichtig, ne, weil da muss man natürlich auch gucken, was für ein Typ bin ich. Bin ich der Morgenmensch, der total gut irgendwie im Vormittagsbereich komplizierte Sachen abarbeiten kann? Dann strukturiert man seinen Tag ein bisschen anders, als wenn man jetzt die Eule ist, die dann abends nochmal zu Höchstform aufläuft, kein Problem damit hat, eine Abendsession einzulegen. Ja, also da muss man auch gucken, was liegt mir, was für ein Typ bin ich, wie sehen sinnvolle Routinen für mich persönlich selbst aus. Ja, da gibt es jetzt auch nicht die Pauschalregeln, dafür sind Menschen zu unterschiedlich, ja, aber so sinnvolle Routinen zu entwickeln, hilft auf jeden Fall auch enorm.
Weil, und damit sind wir beim nächsten Thema, wenn das nicht ganz funktioniert, dann rutscht man auch schnell in das sogenannte, ja, in das Burnout, wie es neudeutsch immer gesagt wird. Was ich ganz spannend fand in unserem Podcast, als wir uns darüber unterhalten haben, war die Verteilung, auch wann Personen wirklich einen Burnout erleiden. Vielleicht sagst du dazu ein, zwei Sätze noch?
Mhm. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also wenn wir jetzt über das erste Burnout reden, dann ist es tatsächlich so, dass das durchschnittlich immer weiter nach vorne, also in jüngere Jahre gerutscht ist, in den letzten zwei Jahrzehnten. Also früher war Burnout eher so ein Thema, was einen ab, weiß ich nicht, vielleicht Mitte 30 irgendwie überhaupt erstmalig tangiert hatte. Ja, so Menschen in den 20ern mit Burnout waren verhältnismäßig selten. Und das hat sich jetzt wirklich in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr geändert. Also das erste Burnout ist statistisch immer früher. Und mittlerweile sind wir da schon wirklich bei Ende 20 angekommen, so was das Durchschnittsalter fürs erste Burnout angeht. Trotzdem ist es so, wenn man die Burnout-Quoten nach Alter aufschlüsselt, ist es trotzdem so, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Burnout zu kriegen, trotzdem am höchsten ist im hohen Alter. Ja, also das heißt, die höchsten Burnout-Quoten haben tatsächlich Menschen im Alter zwischen 55 und 65. Und das liegt aber daran, dass es eben nicht nur das erste Burnout gibt, sondern eben es leider auch viele Menschen gibt, die mehr als eins davon haben. Ne? Und im Alter kommt dann eben dieser Umstand dazu, dass man ja vielleicht ein Stück weit auch es einem schwerfällt zu akzeptieren, dass man nicht mehr ganz so leistungsfähig ist und nicht mehr ganz so viel Stress ab kann, wie es früher war. Tendenziell wächst aber die Verantwortung, vielleicht noch in anderen Lebensbereichen. Ne? Und wenn man das nicht irgendwie ausbalanciert kriegt und quasi da immer mehr macht, immer mehr Verantwortung hat, ne, aber die Kräfte so ein bisschen schwinden, dann kriegt man natürlich auch Probleme. Ne? Und das ist im Prinzip so der Kerngrund, warum statistisch gesehen ja die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Burnout tatsächlich in relativ hohem Lebensalter sogar ist. Also diese Grundidee, jetzt bin ich 35, ich habe bisher keinen Burnout gehabt, jetzt ist das Thema durch, ja, jetzt brauche ich das auch nicht mehr, funktioniert leider Gottes nicht ganz so gut, wenn man die Statistik sich anguckt.
Ja, also bleibt nur zu hoffen, dass man davon verschont bleibt, weil wie du schon gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen nochmal ereilt, ist relativ hoch. Das heißt, mit einer Vorschädigung kommt eine Folgeschädigung sehr wahrscheinlich. Also das fand ich sehr überraschend. Da hatten wir uns ja auch ausführlich unterhalten. Und deswegen, und da gleiten wir in den letzten Bereich, was wir angesprochen hatten, Abgrenzung. Abgrenzung ist ein großes Thema, immer wieder wichtig. Gab es gerade heute wieder bei uns im Büroalltag, dass eine Sachbearbeiterin von mir einfach gesagt hat, dass sie nicht mehr mit einer Klientin zusammenarbeiten will. Also bei uns, ich hatte das mehrfach schon gesagt, ist es halt nach die Sachbearbeitung nach Personen, also nach Buchstaben geteilt. Und sie hat dann gesagt, sie möchte das nicht mehr, sie möchte es einfach nicht mehr mit dieser Person kommunizieren. Die Frage ist jetzt halt, wie ist da, und das vielleicht auch an dich, Vitali, wie ist da eine Abgrenzung denn möglich, wenn ich jetzt auf Arbeit bin, also ich bin ja in dem Fall ist sie angestellt und sagt, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dieser Person haben. Wie kann ich damit umgehen, also auch im Verhältnis zu den Kolleginnen, Kollegen und auch dem Chef gegenüber?
Also ein Ratgeber, über den wir gesprochen hatten in einem der Podcasts, war ja dieser Leitsatz, habe den Mut, Dinge zu verändern, die du verändern kannst, habe die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die du nicht verändern kannst und habe die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Ne, und darauf kann man an der Stelle wirklich nochmal zurückkommen, weil wenn man merkt, das tut mir nicht gut, ich komme damit nicht klar, gibt es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Entweder ich verändere die Situation selbst, also ich schaffe es, den Kontakt zu vermeiden. Ja, oder wenn das nicht geht, dann muss ich meine Einstellung zu der Situation ändern. Da sind ja im Prinzip die einzigen beiden Möglichkeiten, die man hat. Ja, und man kann natürlich, also weil ohne die passende Bewertung in uns selbst gibt es ja nichts, was uns wirklich stressen muss. Ne, das schwingt ja immer mit dabei, dass wir das auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren, dass es Gründe gibt, warum uns das aufregt, warum uns das nahe geht. Ne, und es ist immer eine Möglichkeit, die eigene Haltung, die eigene Bewertung zur Situation zu verändern. Ne, das kann gelingen, gelingt aber natürlich nicht immer. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man an der Situation selbst etwas ändern. Ne, aber eins von beiden muss man tun, weil einen dritten Weg gibt's ja nicht wirklich. Ne, und man muss dann quasi überlegen, welcher der beiden Wege ist jetzt erfolgsversprechender. Ne, kann ich die Situation ändern, indem ich zum Beispiel sage, bitte, ich will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, kann das jemand anderes übernehmen? Vielleicht klappt das. Wenn das nicht klappt, dann muss ich an meiner Bewertung dieser Situation arbeiten und hinterfragen, warum genau rege ich mich eigentlich so sehr darüber auf? Warum lasse ich das an mich ran? Ja, kann ich meine Haltung dazu so ändern, dass mich das nicht mehr aufregt? Ne, aber das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat.
Okay. Ich glaube, also kommen wir gleich nochmal. Ich glaube, es gibt hier eine Frage beziehungsweise eine Anfrage. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. War da eine Frage?
Nein, ich habe nur eine Teilnahmeanfrage gesendet und habe ich aber nicht gewusst, dass ich dann direkt dazugeschaltet bin.
Alles gut.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen. In dem Fall sehe ich sogar jemanden, das hat sogar besser geklappt als mit Vitali. Das ist denn dazu.
Freut mich.
Dann aber danke fürs Zusehen und viel Spaß weiterhin.
Danke.
Kommen wir nochmal dann zurück. Ich wollte nochmal nachfragen. Du hast es formuliert als, da muss man sich anders auf die Situation einstellen. Kannst du das vielleicht nochmal genauer ausführen?
Naja, also es geht darum, sich die Frage zu stellen, warum genau stresst mich das? Warum genau belastet mich das? Ne, weil meistens ist es so, dass es ja, wenn man sich über was aufregt, das hat immer auch was mit einem selbst zu tun. Ne? Und ja. Da muss man halt gucken, was genau ist das eigentlich, was mich da so triggert? Ne? Ist es mein eigener Perfektionismus, dem ich nicht gerecht werden kann? Ist ja. es ein, habe ich, bin ich ein Mensch, dem Gerechtigkeit und Fairness sehr wichtig ist? Und ich habe da das Gefühl, dass dieses Bedürfnis da irgendwie torpediert wird an der Stelle durch irgendwas, was da passiert. Mhm. Ne? Und quasi den psychologischen Mechanismus erkennen. Und wenn man den erkennt, dann kann man da auch durchaus gegenwirken und sich die Frage stellen, okay, muss ich mir das zu Herzen nehmen? Hat das tatsächlich etwas mit mir zu tun? Ja, meistens ist es ja so, wenn irgendjemand aggressiv zu uns ist, hat das in der Mehrzahl der Fälle viel mehr mit dem anderen zu tun als mit uns selbst. Na, aber wir Menschen neigen dazu, ja alles auf uns selbst zu beziehen, weil wir sind ja der Mittelpunkt unseres Lebens logischerweise. Ne, und fehlinterpretieren dadurch auch viele Sachen, beziehen Dinge viel zu stark auf uns selbst. Ne, und denken viel zu wenig darüber nach, was ist bei der anderen Person vielleicht los, ne, warum die so aggressiv reagiert. Ne, und wenn man da so ein bisschen selbstdistanzierter rangeht an solche Situationen, ne, und das dann quasi aus der Perspektive der anderen Person auch ein bisschen mehr sieht, dann hilft es einem da schon sehr, sehr häufig bei einem gelasseneren Umgang. Ne, so, um mal so eine ganz banale Alltagssituation zu schildern, wenn man irgendwie vielleicht im Autoverkehr so ein eine kleine Unachtsamkeit hat und wird sofort hochaggressiv angehupt und angeschrien, dann kann man sich darüber aufregen und sich unfair behandelt fühlen. Aber meistens hat es eigentlich mehr damit zu tun, dass derjenige, der hupt, einen Scheißtag hat. Ja, und gerade irgendwie unter Stress ist, unter Druck ist und der ein Problem hat. Ne, und sich das mal bewusst zu machen, hilft häufig schon, um selber gelassener mit so einer Situation umzugehen.
Da ist vieles dran. Ich bin jetzt nicht der wilde Huper, aber ich weiß genau, welche Situation du meinst. Nee, auf jeden Fall, gut, um jetzt bei unserem Fall zu bleiben, meinst du einfach, dass man das im Prinzip von sich wegwirft oder erstmal sagt, okay, es liegt bei der Klientin, der geht's wahrscheinlich nicht gut und ich nehme es soweit an, dass es mich nicht mehr so trifft.
Es ist zumindest eine Möglichkeit. Ne? Es gibt keine Garantie, dass das funktioniert, ne? Aber versuchen sollte man's. Und wenn man damit aber nicht weiterkommt und merkt, nee, ich reg mich trotzdem jedes Mal aufs Neue auf und krieg das nicht irgendwie in den Griff, ne, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, ob man die Situation selbst nicht verändern kann. Ne, wir hatten ja auch in einem der Podcasts über Selbstwirksamkeit gesprochen, ne, so als innere Überzeugung, sein Leben verändern und gestalten zu können, so wie es einem gefällt. Ne, und das ist da im Prinzip auch wieder das passende Schlagwort an der Stelle.
Das stimmt. Also vielleicht, um es aufzulösen, wie wir es jetzt versuchen zu lösen. Also wir hatten, also da ich ungern die Buchstaben auseinanderreißen möchte, das heißt, dass mal, wenn jemand das B macht, dann das A oder das Z, wird die Sachbearbeitung erstmal bei der Person bleiben, aber der direkte Kontakt wird entweder dann bei uns über das Sekretariat gemacht oder dann, dass ich das denn direkt kontaktiere. Also Kontakt bedeutet in dem Fall bei uns, wenn irgendwelche Passbilder angefordert werden oder so weiter, dass das denn andere Personen macht und nicht die Dame, die denn, ja, die da miteinander ein Problem haben. Aber das ist ja vor allem, also bei speziellen Klienten, in dem Fall, also mit einem Borderline-Erkrankung, manischen Phasen einer bipolaren Störung, paranoide Schizophrenie, also gerade bei diesen Erkrankungen ist es oft, dass man natürlich dann tagesformabhängig auch ein dickeres Fell braucht. Würdest du das bestätigen?
Ja, na klar. Und jeder Mensch hat natürlich andere Sachen, die ihn triggern und aufregen und reizen. Ne? Und was eine Sache, die eine Person total zur Weißglut bringt, ist für eine andere Person vielleicht eigentlich etwas, womit sie unkompliziert umgehen kann. Ne? Und dafür wird die Person durch was anderes getriggert. Ne? Und das heißt, wenn man sich das dann quasi so ein bisschen hin und her schieben kann und sagen kann, Mensch, das ist irgendwie ein Typ Mensch, mit dem komme ich so gar nicht klar. Ne? Aber man hat jemanden, für den das gar kein Problem ist. Naja, dann rotiert man ein bisschen durch, tauscht das ein bisschen, macht in meinen Augen total Sinn.
Vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen, die dann dieses Problem auch haben. Also wenn Sie jetzt der Meinung sagen, ja, ich weiß ganz genau, was er meint, ich habe genauso einen Klienten, geben Sie ihn ab. Nicht jeder Deckel ist auch für den Topf, für Ihren Topf bestimmt. Es ist gut möglich, wenn man nicht miteinander klarkommt, einfach sich an die Betreuungsbehörde wenden und sagen, es geht einfach nicht. Wir kriegen keine Wellenlänge hin. Dann muss es halt jemand machen, der da vielleicht ein bisschen besser taktet. Also das will ich auf jeden Fall nochmal Ihnen nehmen. Diese Frust, diesen Grundgedanken, wo man sagt, ich habe das nicht geschafft, mit der Person umzugehen. Das hat damit nichts zu tun, sondern man muss einfach dann an der Stelle sagen, es passte einfach nicht zusammen. Und mit wem anders passt es vielleicht besser.
Genau, also ich bin ja Psychologe und das kennt man ja aus der psychotherapeutischen Praxis auch. Ne? Nicht jeder Therapeut passt zu jedem Patienten und andersrum. Ne? Und manchmal, es gibt auch richtig renommierte, tolle, super Therapeuten, die aber trotzdem mit bestimmten Patienten nicht können. Oder die Patienten können nicht mit denen. Mhm. Ne? Und so ähnlich ist es ja quasi bei so einer rechtlichen Betreuung auch. Ne? Also da muss man quasi schon auch gucken, wo passt das zusammen mit Topf und Deckel, hast du gut beschrieben, ne? Und wo passt das nicht zusammen und das quasi nicht als persönliche Niederlage werten, sondern einfach als fehlende Passung, nicht mehr und nicht weniger.
Genau. Und dann, und so kriegen wir jetzt den Schluss hin, dann klappt es auch mit der Selbstliebe, mit der Self-Care, dass sie auf sich dann auch achten, dass sie im Prinzip am Ende des Tages nicht ausgebrannt sind oder am Ende der Woche und auch die Zeit, die sie denn als freie Zeit haben, also für sich haben, nicht zur Erholung, um die nächste Woche zu überstehen, sondern einfach auch genießen können. Also das ist mir wichtig, weil das vor allem im ersten Jahr und es hören oder sehen uns auch sehr viele Beginner dann zu, dass man da einfach so ein bisschen die Last von den Schultern nimmt und sagt, nein, das ist normal, was da passiert und es ist kein Drama, wenn da auch die eine oder andere Sache mal hinten runterkippt. Dafür gibt es immerhin eine Haftpflichtversicherung, die aber jeder haben sollte. Ja, Vitali, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit nochmal, die du da aufgebracht hast, auch für die Podcasts. Die sind jetzt lebenslang im Äther und können immer wieder nachgehört werden. Also Folge 174 bis 177 haben wir uns mit der Thematik beschäftigt. Kann man dann gern nochmal reinhören.
Ja, für dich. Ja,
gibt es von deiner Seite aus noch, was du den Kollegen und Kolleginnen mitgeben willst?
Mhm. Aber vielleicht dann einen letzten Punkt noch. Ich glaube, über den haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen, aber den finde ich tatsächlich ziemlich wichtig eigentlich, um diese Burnout-Thematik zu verstehen. Mhm. Und zwar, also Burnout verstehen ja viele Menschen als Symptom einer körperlichen Erschöpfung quasi. Tatsächlich ist das aber nur ein Teil, der da eine Rolle spielt. Ich habe bisher eigentlich noch keine Ausnahme erlebt, wo nicht zwei Faktoren zu einem Burnout geführt haben. Und zwar ist es in der Regel so, dass so diese körperliche Erschöpfung, also dass man über einen langen Zeitraum körperlichen Raubbau betrieben hat, ne, und einfach wirklich müde erschöpft ist, dass das schon eine zentrale Komponente ist für einen Burnout, das man kriegen kann. Das alleine aber noch nicht ausreicht, sondern was immer noch dazu kommt, ist so eine psychologische Sinnkrise, also ein psychologisches Element. Mhm. Also dass so Dinge passieren, wo man sich die Sinnhaftigkeit des Tuns in Frage stellt, ne, weil vielleicht auf Dauer die Wertschätzung ausbleibt, weil die Sachen, die man macht, als zu selbstverständlich genommen werden und da nicht ausreichend Dankbarkeit da ist und man so regelmäßig Erlebnisse macht, wo man sich die Frage stellt, Mann, wofür mache ich das eigentlich, ne, weil es auch mal Rückschläge gibt etc. pp. Ne, und das ist die gefährliche Kombination, ne, also körperliche Erschöpfung plus psychologische Sinnkrise, wenn das zusammenkommt. Ne, auch eine psychologische Sinnkrise ohne körperliche Erschöpfung ist auch nicht so dramatisch, ne, weil dann schüttelt man sich, guckt sich um und findet dann irgendwie neue Baustellen. Ne, aber wenn beide Sachen aufeinander prallen, dann wird's gefährlich. Ne, und deswegen schon auf beide Seiten achten. Also zum einen ausreichend Zeit zur Regeneration, zur Erholung sich geben, aber schon auch immer hinterfragen, was motiviert mich eigentlich an diesem Beruf? trägt das zu meiner Selbstverwirklichung bei und wenn ja, welche Komponenten, dass man das auch gezielt fördert, ne, und rechtzeitig auch erkennt, was desillusioniert mich, was tut mir da nicht gut und kann ich da auch gegensteuern. Weil, wie gesagt, diese psychologische Sinnkrise oder andersrum die Sinnhaftigkeit ist bei dem Thema genauso wichtig wie eben die körperliche Komponente. Ne, also das vielleicht noch so als letzten Punkt, den ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben will.
Auf jeden Fall auch noch ein sehr, sehr, sehr wichtiger, den du da noch angesprochen hast. Genau, also das, warum machen wir das Ganze? Klar, das eine ist Geld verdienen, aber das andere ist auch, es steht ja auch immer noch was dahinter, auch warum man diesen Job gewählt hat und dass man sich dessen auch immer so ein wenig noch bewusst ist. Dass man, genau, dass man das auf jeden Fall mit im Blick hat. Vielen Dank dafür, für deine Zeit und ja, wie gesagt, ich kann nur noch verweisen auf die Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Sicherlich wird Vitali auch nochmal ja, Gast sein. Gerne könnt ihr einfach nochmal eine E-Mail an mich schreiben, welche Themen ich mit Vitali nochmal besprechen soll. Das hatte ich ja schon mehrfach auch im Podcast erwähnt. Wenn euch was einfällt, einfach eine kurze Nachricht und dann nehmen wir das, denke ich, auch wieder auf. Gut, das war's denn für heute. Vitali, ich danke dir.
Sehr gerne, Roy.
War mir eine Freude und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuseher oder die, die später sehen, gute Zeit, gute Woche und nächsten Mittwoch wieder Podcast hören. Bis dahin, tschüss.